Es ist Samstag, der 18. Juni 2022, Sachsenring. Es ist ein heißer Nachmittag im Erzgebirge, die Tribünen sind voll und der Geruch von verbranntem Gummi liegt in der Luft. Ich stehe im Fahrerlager der Nachwuchsklasse, denn an diesem Wochenende berichte ich nicht über die großen Stars der MotoGP, sondern über den Red Bull MotoGP Rookies Cup. Jene Talentschmiede, aus der die Helden von übermorgen kommen. Und da steht er. Ein schmaler, spanischer Junge, gerade einmal 14 Jahre alt, den Helm noch in der Hand, das Gesicht rot vor Anstrengung und nass. Er kniet sich hin, wird von seinen Eltern getröstet. Maximo Kielis weint. Ich erinnere mich, dass ich damals dachte, was ist hier passiert? Ein Kind, das offensichtlich komplett am Boden zerstört ist nach einem Rennen, in dem doch eigentlich nichts Dramatisches geschehen war. Heute weiß ich mehr. Kielis war an jenem Samstag als Sechster unterwegs gewesen, mit einem Plan im Kopf. Er wollte etwas den Reifen aufsparen für die letzten Runden, genauso wie er es kurz zuvor gemacht hatte, als er in Jerez gewonnen hatte. Doch vor ihm stürzten zwei Konkurrenten. Kielis musste voll in die Eisen, sah, wie er später beschrieb, die Motorräder durch die Luft fliegen und während er bremste, zog das halbe Feld an ihm vorbei. Aus dem Podestkandidaten wurde der 12. Wie auch immer die genaue Mechanik war, ein 14-Jähriger weinte, weil er nicht ein Rennen gewonnen hatte, das er hätte gewinnen können. Und ich, der ich seit Jahren über diesen Sport schreibe, habe diesen Moment abgespeichert, ohne zu ahnen, was aus diesem Jungen einmal werden würde. Heute, 4 Jahre später, weint Maximo Kielis nicht mehr. Heute weinen die anderen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um genau diesen jungen Mann und um eine Frage, die im Fahrerlager der MotoGP ja, überall gestellt wird, so halb ehrfürchtig und halb ungläubig, ist Maximo Kielis der nächste Marc Marquez, der Erbe, der Nachfolger, der Junge, der das tun wird, was Marquez getan hat, einen ganzen Sport an sich reißen? Ich will diese Frage in dieser Folge ernst nehmen, nicht mit üblichen Marketing-Geraune, sondern indem wir einfach uns mal anschauen, wer ist dieser Kielis? Wirklich. Woher kommt er? Und was treibt ihn an? Und warum ausgerechnet Marc Marquez, der größte, kompromissloseste, erfolgreichste Fahrer seiner Generation, diesen Jungen unter seine Fittiche genommen hat? Und warum Kielis in dieser Saison eine Moto3 dominiert, wie es kaum jemand vor ihm getan hat? Ich verspreche euch, ich werde am Ende ehrlich sein, denn die Geschichte vom auserwählten Erben, das ist eine verführerische Geschichte und wir müssen sie deshalb auch hinterfragen. Fangen wir von vorne an. Maximo Martinez Kielis wird am 19. März 2008 in Murcia geboren, im trockenen, heißen Südosten Spaniens. Naja, Murcia, das ist nicht Barcelona, nicht Madrid. Das ist spanische Provinz, da gehören Motorräder einfach zur Kultur, wie anderswo der Fußball. Mit 4 Jahren sitzt er das erste Mal auf einem Motorrad, mit 6 fährt er bereits dann in den Regionalmeisterschaften und das klingt erstmal wieder nach einem Klischee, aber bei Kielis war es offenbar auch nie ein Hobby, das langsam zum Beruf wurde. Er war halt von Anfang an ernst. Mit 12 wird er Vizemeister in der spanischen Moto4 Super. Also in der spanischen Moto4-Meisterschaft mit 13 Jahren holt er dann den Titel im European Talent Cup. 3 Siege und 5 Podestplätze. Das Ganze wiederholt er 2023 und er wird zum zweiten Mal ETC-Champion. Parallel fährt er ab 2022 im Red Bull Rookies Cup, also genau jener Serie, in der ich ihn am Sachsenring weinen sah. Dort wird er sowohl 2022 als auch 2023 Gesamtdritter hinter Namen, die man sich merken sollte, also José Antonio Rueda, Angel Piqueras, Colin Weir. 2024 folgt der Sprung in die Junior GP, es folgt noch ein fünfter Platz im Rookies Cup und dann 2025 der große Schritt, die Moto3 Weltmeisterschaft beim Aspar Team. Was dann passiert? Das ist krass. Es ist eben nicht die Geschichte eines mühelosen Aufstiegs. Kielis bricht sich vor der Saison beim Training den Daumen der rechten Hand und verpasst damit die Auftaktrennen in Katar und Spanien. Er kehrt in Le Mans zurück und holt dort prompt seine erste Pole. In Silverstone folgt dann das erste Podest, ein zweiter Platz und nachdem er das Rennen bis wenige Meter vor dem Ziel angeführt hatte, wird er in Mugello dann Sieger. Am Ende der Saison 3 Siege, 9 Podestplätze, er ist Gesamtdritter und auch Rookie des Jahres. Aber, und das ist wichtig, Weltmeister wurde 2025 nicht Kielis. Weltmeister wurde José Antonio Rueda. Kielis, das war der gefeierte Neuling. Der Mann mit der großen Zukunft, aber noch nicht der König. Ja, noch nicht.
I still don't believe it. I'm so happy. It was crazy race. You could end it in P17 or P1. This was the race. So I was really nervous the last laps. But yeah, I tried to keep calm, be all the time on top five, try to be over there. But many touches, they touched me quite a lot as well. And I dropped back quite a lot. So in these moments, I said, okay, relax, there's a big straight, you can overtake as well in slipstream and all this stuff. So yeah, I was a bit calm. One of the most difficult races I've done, the most difficult because this is the World Championship at Mugello with this straight. So it was crazy. I'm so happy. I managed to do really good the two last laps and I positioned in a very good place and I say, okay, now it's my turn. I will overtake and in the last corner I will try to overtake or if not in the slipstream. I said, okay, I will do it now. Before I was at the front always in the last laps in Aragon and Misano and in England. Now I was P1 in the last corner, so I said, now it's my turn. Crazy, so happy, and I still don't believe it.
We saw you riding very hard as well at some points. You looked very, very confident in the Grand Prix itself. Was the last lap strategy exactly what you had in mind, or you had to adapt as well?
Well, it's not. I even don't think about it. Before the race, I think, okay, I will try to be top three in the last lap, but I didn't have it planned as this. I had a big save. I don't know if in image we saw it, but in turn one, two, three. Turn four, it was crazy safe. I don't touch elbow and I touched. So yeah, it was crazy and I said, oof, maybe they overtake me in the next corner. So I try to push hard. I overtake them in the last corners and yeah, so happy.
Obviously, we spoke last time about Marc Marquez, the first pole at Le Mans, the first podium in the UK and the first win at Mugello. 15 years later and you've done it.
It's crazy, yeah. So happy to do what my idol and what the best rider in the world for me, that he did this and I do it again. It's crazy and I'm really happy. I'm desperate to celebrate it with him as well, so yeah.
What did he say in pit lane? We saw he went to congratulate you.
He didn't have words. He was so, so happy and I was too happy as well, so it's incredible.
Max, the first of many, I'm sure. Congratulations.
Thank you.
Es kommt jetzt der Teil der Geschichte, die alles verändert hat, denn Maximo Kielis ist kein gewöhnliches Talent, das sich von unten hochkämpft, denn Kielis hat einen Paten. Ja, und im Prinzip, was für einen. Denn seit 2023 gehört der Junge aus Murcia zu Vertical Management. Das ist eine Talentagentur, die Marc und Alex Marquez gegründet haben. Gemeinsam mit ihrem Manager Jay Martinez. Jetzt kommt das Entscheidende. Kielis war der allererste Fahrer, den diese Firma überhaupt unter Vertrag nahm. Er ist quasi der erste Schützling der Marquez-Brüder, nicht einer von vielen, der erste. Marc Márquez, das ist natürlich der neunfache Weltmeister, der MotoGP-Champ und einer der größten Namen, den dieser Sport je hervorgebracht hat. Dass dieser Mann also sich regelmäßig persönlich Zeit für einen Teenager aus der zweitkleinsten Klasse nimmt, ist heftig. Er trainiert regelmäßig mit ihm, berät ihn und er tut etwas Bemerkenswertes. Er bittet die Presse nämlich ausdrücklich, den Jungen in Ruhe zu lassen. Ja, 3 Jahre, sagt Márquez selbst, helfe man Kielis jetzt schon. Man berate ihn, versuche ihn auf den besten Weg zu bringen mit der eigenen Erfahrung, mit der von Alex, mit der gesamten Struktur von Vertical Management. Aber, und das fügt der Márquez hinzu, auf der Strecke, da sei das Talent dann ohnehin seines. Jetzt wird es schon fast gespenstisch, denn Kielis bildet die frühen Schritte seines Mentors nicht nur ungefähr nach. Ja, es ist fast eine chirurgische Präzision, die dort folgt. Marc Márquez holte seine erste Grand Prix Pole in Le Mans. Kielis holte seine erste Pole in Le Mans. Márquez stand sein erstes Mal beim Großbritannien-GP auf dem Podest, man erinnere sich 2008, als kleiner Bub gerade mal 15 Jahre in Donington Park. Kielis stand sein erstes Mal beim Großbritannien-GP auf dem Podest, Silverstone aber Großbritannien. Und Márquez feierte seinen ersten GP-Sieg in der 125er-Klasse 2010 in Mugello. Kielis feierte seinen ersten Moto3-Sieg in Mugello. Ja, Le Mans, Großbritannien, Mugello, in genau dieser Reihenfolge beim Lehrmeister wie beim Schüler. Der einzige Unterschied, der liegt im Tempo. Márquez brauchte zwischen seinem ersten Podest und seinem ersten Sieg 2 Jahre. Kielis schaffte denselben Weg in, ja, 3 Rennen. Kielis selbst sagte dazu, recht lachend,
well, it was really nice. This victory is so nice to after Mugello. It wasn't the best race I've done. Like I had these errors and all this stuff. Now to win here is so nice and all the anger of Mugello I put it here and yeah, so happy. A bit sad about like to finish the race like this with a teammate injured, but he's okay. This is the important thing. So yeah, now we will keep working and keep focused on the year that there's still a lot.
You had a little bit of a battle with David in the opening stages. He was setting the pace, but you managed to come through on him at the chicane. Did you expect him to be battling with you for the rest of the race, or did you know you had a bit of pace?
I knew I had better pace at the end of the race with the used tire, but I knew he was really strong with new tire. He was stronger than me, so at the beginning I said, let's see if he push and we can open gap. And then I tried to push in the last laps. And yeah, I saw he was suffering a bit more, so I said, okay, now is my turn, I will try to push. It wasn't easy, I was pushing 0-2, 0-4, he was getting me all the time, he was next to me, but I keep working, I keep focused, and I could open the gap, and then when I saw there was a big distance, it was nice, and I was chilling, so it was really nice to finish a race in Moto3, relaxed.
Moving on to Bruno next, you've got a massive championship lead. I'm sure you're just taking it round by round. More of the same in the Czech Republic, fighting for that victory?
Yeah, for sure. Like I always say, and I will always say this through the year, focused on now on Friday of Brno. But now I'm going to relax a bit. I'm going to disconnect in the beach. Maybe I go to the beach, to La Manga. But yeah, of course, keep focused. There's many races, go race by race, and work with the team like we are doing that is going good.
Good job, Max. Enjoy the beach.
Thank you.
David.
In Mugello, bevor er aufs Podest stieg, soll Márquez ihn umarmt haben und ihm etwas ins Ohr gesagt haben, dass nun in Mugello sein Moment gekommen sei, dass er hier gewinnen werde und Kielis gewann. Also ein paar Tausendstel vor seinem Landsmann Alvaro Karpe. Man kann an Vorsehung glauben oder nicht. Aber man muss halt schon zugeben, solche Geschichten, das erfindet man nicht. Und das bringt uns jetzt zur interessantesten Frage dieser Folge. Warum? Also warum investiert ein Mann wie Márquez, der eigentlich genug mit seiner eigenen noch laufenden Karriere zu tun hat, ausgerechnet in diesen Jungen? Die erste relativ einfache Antwort: Ein Talent erkennt Talent. Marquez hat in Kiel jetzt offenbar etwas gesehen, das ihn auch an sich selbst erinnerte. Also es ist nicht nur die Geschwindigkeit, denn schnell sind viele. Es ist die Kombination aus Geschwindigkeit, Intelligenz auf der Strecke und auch die Fähigkeit, mit Druck umzugehen. Kiele selbst sagte einmal über seine Jugend, er habe schon 2021 gelernt, den Druck zu kontrollieren, wenn er um seine Meisterschaft kämpft. Von einem 13-Jährigen damals, wohlgemerkt. Die zweite Antwort ist dann etwas strategischer, denn Vertical Management ist auch ein Geschäft. Wer jetzt den nächsten großen Star managt, der sichert sich nicht nur einen Anteil an dessen Karriere, sondern auch Einfluss, Prestige, eine Zukunft über die eigene aktive Laufbahn hinaus. Marquez baut sich, ganz nüchtern betrachtet, jetzt ein Imperium für die Zeit nach dem Helm. Und der erste Baustein dieses Imperiums heißt Maximo Kiles. Es gibt auch eine dritte Antwort und die ist die menschlichste. Denn Marquez hat seinem Schützling ein Versprechen gegeben. Er hat ihm gesagt, und Kiles hat das auch öffentlich gemacht, dass er in der MotoGP auf ihn warten werde, bevor er seine eigene Karriere beendet. Lass das jetzt mal einen Moment sacken. Der amtierende Weltmeister sagt einem 18-Jährigen aus der kleinsten Klasse, beeil dich nach oben, ich will noch gegen dich fahren, bevor ich aufhöre. Das ist kein Managersatz. Das ist etwas ganz anderes. Und damit kommen wir jetzt zu der Person Maximo Kiles. Also wer ist dieser Junge abseits der Statistiken? Das Erste, was auffällt, er ist erstaunlich bodenständig für jemanden, dem gerade die ganze Motorsportwelt zu Füßen liegt. Immer wieder betont er, er müsse die Füße auf dem Boden behalten. Er rede nicht über den Titel, er rede nicht über die großen Träume, er rede über die nächste Runde, das nächste Rennen und den nächsten Lernprozess. In seinem Rookie-Jahr sagte er dann Sätze wie, es ist ein Rookie-Jahr, ich habe keinen Druck, ich kann die Rennen genießen. Das Zweite, er ist wie ein Schwamm. Er saugt alles auf, was er von Marquez bekommen kann. Man lerne unglaublich viel, sagt er, und wenn man sehe, was Marquez alles durchgemacht habe, um dorthin zu kommen, wo er heute stehe, ja, dann wisse er, dass ihm selbst noch ein Berg an Lernjahren bevorstehe. Und das Dritte, und das ist das Faszinierendste, trotz aller Vergleiche besteht Kiles auch auf seiner eigenen Identität. Die spanische Presse hat ihn längst Maximo, eine Verschmelzung aus Marc und Maximo oder schlicht der Killer, ja, genannt. Kiles lehnt aber beides ab. Er sei nicht Marc, sagt er, er sei Maximo Kiles. Marquez sei Marquez. Gleichzeitig ist da aber auch dieser unbändige Ehrgeiz. Kiles macht keinen Hehl daraus, dass er das Gleiche will wie sein Mentor. Rekorde brechen, Geschichte schreiben, Weltmeister werden, am liebsten in allen Klassen. Schon als Kind nannte er als seine Vorbilder zwei Namen. Zum einen den 2016 tödlich verunglückten Luis Salom und Marc Marquez. Der Vergleich mit Marquez, sagt er heute, der ihn unter Druck setze. Also es setzt ihn nicht unter Druck, es motiviert ihn. Warum sollte er sich verstecken, wenn die Ergebnisse einem recht geben? Und dann reden wir über diese Saison, über 2026, über die Zahlen, die eigentlich schon sprachlos machen. Dabei begann alles noch recht untypisch, nämlich mit einer Niederlage. Beim Auftakt in Thailand in Buriram verlor Kiles das Rennen um 3000stel Sekunden. 3000stel, das ist übrigens eines der knappsten Resultate der Moto3-Geschichte. Almanza gewann, Kiles wurde Zweiter und wer damals aber dachte, das wird noch ein offener Titelkampf, ja, der sollte sich täuschen. Denn was dann kam, war eine Demonstration. Sieg in Guyana, Brasilien, Sieg in Jerez, von der Pole aus, perfektes Wochenende. Sieg in Le Mans, im strömenden Regen, von der ersten bis zur letzten Runde an der Spitze. Souverän, also das, was man in der Moto3 kaum für möglich hält. Ein Beobachter hat geschrieben, dass Kiles im Nassen eher gefahren sei wie ein Brite als wie ein Spanier. So natürlich habe das ausgesehen. Dann Sieg in Barcelona, Fotofinish in der letzten Kurve und jetzt zuletzt eben auch der Sieg in Ungarn am Balatonpark, sein zweiter Triumph dort in Folge. Das sind 5 Siege, dazu der zweite Platz beim Auftakt in fast jedem Rennen unter den ersten 2, Die Ausnahme heißt Mugello. Es ist halt ausgerechnet Mugello, der Ort seines ersten Sieges, der Ort der großen Parallele. Dort leistete sich Kielis in der Schlussphase dann einen Fehler und es lief insgesamt das Wochenende nicht so gut. Er wurde nur Elfter, aber eigentlich hat auch dieser Patzer nichts in der Gesamtlage geändert. Sein Vorsprung ist oder war ohnehin so groß, dass die Führung locker behielt. Nach 8 Rennen führt Maximo Kielis die Moto3-Weltmeisterschaft jetzt mit 60 Punkten Vorsprung an. Das ist in einer Klasse, die für ihre chaotischen Windschattenschlachten berüchtigt ist, in der normalerweise 10 Fahrer bis zur letzten Kurve um den Sieg ringen, ja fast schon eine obszöne Überlegenheit. Damit also zur Frage, die sich aufdringt, warum ist er so dominant? Warum ist der Kielis so viel besser als der Rest dieses Feldes? Der erste Faktor ist definitiv die Reife. Also Kielis fährt in dieser Saison nicht wie ein 18-Jähriger, sondern wie ein Routinier. Er sammelt Punkte mit einem relativ kühlen Kopf, riskiert nur dann, wenn es sich lohnt. Und er liest das Rennen wie ein Schachspieler. In Barcelona startete er aus der dritten Reihe, lag lange nur auf Platz 8 und schlug dann zu, als es darauf ankam. Das ist nicht die Fahrweise eines Heißsporns, das ist schon Kalkül. Der zweite Faktor ist eben die Marquez-Schule, über die wir gesprochen haben. Kielis bekommt etwas, das nur wenige andere Moto3-Fahrer bekommen. Ein Mentaltraining und die Rennintelligenz eines Weltmeisters. Persönlich, regelmäßig, aber auch über Jahre hinweg bereits. Während andere Talente sich ihre Lektion schmerzhaft selbst erarbeiten müssen, hat Kielis dort eine Abkürzung. Er hat einen Lehrmeister, der die Fehler schon selbst gemacht hat und Kielis davor bewahren kann. Der dritte Faktor ist das Umfeld. Das Aspar-Team, das CF Moto Gaviota Aspar-Team, das ist eine Institution. Geführt von Jorge Martinez Aspar, der ist ja selbst schon mehrfacher Weltmeister, der in einem Team, das weiß, wie man Titel gewinnt. Kielis ist dort nicht der Junge, der sich beweisen muss, er ist der Mann, um den herum das Team gebaut ist. Und mit der KTM hat er das Material, das auch konkurrenzfähig ist und funktioniert. Der vierte Faktor ist vielleicht dann der wichtigste, das ist die Erfahrung am richtigen Ort. Kielis fährt jetzt sein zweites Moto3-Jahr, er kennt die Strecken, er kennt die Gegner, er kennt das Motorrad. Ja, in einer Klasse, in der die meisten Konkurrenten Neulinge oder fast Neulinge sind, ist das zweite Jahr Erfahrung Gold wert. Kielis ist, kurz gesagt, im richtigen Moment, im exakt richtigen Reifegrad. Und jetzt kommen wir zurück zur Grundfrage. Ist Maximo Kielis der nächste Marc Marquez? Ja, ich habe euch versprochen, ehrlich zu sein. Also nein, noch nicht. Und vielleicht ist die Frage auch falsch gestellt. Lasst mich das kurz erklären. Die Geschichte vom auserwählten Erben ist ja grundsätzlich verführerisch, weil sie so sauber ist. Die Agentur, das Versprechen, die exakt nachgebildeten Meilensteine, das alles ergibt ja eine Erzählung, die zu schön ist, um wahr zu sein. Und genau deswegen müssen wir dort eigentlich vorsichtig sein. Denn erstens, Kielis hat den entscheidenden Beweis noch nicht erbracht. Er hat noch keinen einzigen Weltmeistertitel gewonnen. Im Jahr 2025, seinem Rookie-Jahr, wurde er von José Antonio Rueda geschlagen. Und das deutlich. Erst 2026 ist er der dominierende Mann. Aber eine einzige überragende Saison in der kleinsten Klasse macht noch keinen Marquez. Zweitens, und das ist die große Unbekannte, der Sprung nach oben. Die Geschichte des Motorradsports ist gepflastert mit Talenten, die in der Moto3 oder in der 125er Klasse alles gewonnen haben. Dann kommen sie in die Moto2 oder spätestens in der MotoGP und verschwinden dann. Gutes Beispiel David Alonso, in der Moto3 2024 alles zerstört, in der Moto2, ja, gutes Mittelmaß. Dominanz in der kleinsten Klasse ist notwendig, aber auch keine hinreichende Bedingung für Größe. Marquez selbst war auch in den unteren Klassen überragend und das eigentliche Wunder war, dass er diese Überlegenheit bis ganz nach oben durchtrug. Ob Kielis das kann, das weiß heute niemand und auch Marquez nicht. Drittens, und das ist mir am wichtigsten, Kielis selbst lehnt die Rolle des bloßen Abziehbildes ab. Er will nicht der nächste Marquez sein, er will der erste Kielis sein. Und das ist eigentlich auch die richtige Haltung, denn der Versuch, ein zweiter jemand zu sein, hat in diesem Sport selten funktioniert. Was wir also ehrlicherweise sagen können, ist, dass Maxi Mukilis das größte Versprechen ist, das der spanische Motorradsport seit Jahren hervorgebracht hat. Er hat das Talent, das Umfeld, den Lehrmeister und den Charakter, um ein ganz großer zu werden. Aber er ist noch nicht dort. Er steht am Anfang eines sehr langen Weges. Und ob dann aus dem Versprechen eine Wirklichkeit wird, das werden nicht die Parallelen entscheiden. Und auch nicht die Agentur, nicht Marc Márquez, sondern Maxi Mukilis selbst. Ich muss zum Schluss dann noch einmal an jenen Samstag im Juni 22 denken, an den weinenden 14-Jährigen im Fahrerlager des Rookies Cup. Damals war er einer unter vielen, eine Nummer 28 mit einer KTM, einer von dutzenden Talenten, die alle davon träumten, einmal ganz oben zu stehen. Heute weiß ich, ich habe an jedem Tag nicht nur einen frustrierten Teenager gesehen, ich habe jemanden gesehen, der ein Rennen so ernst nahm, dass es ihm das Herz brach, nicht zu gewinnen. Und genau diese Eigenschaft, diese ja, schmerzhafte Unfähigkeit, sich mit weniger als dem Sieg zufrieden zu geben, das ist es eigentlich, was Champions von Talenten unterscheidet. In diesem Sommer kehrt die MotoGP an den Sachsenring zurück. Und wenn Maxi Mukilis dort über die Strecke fährt, auf der er einst weinte, ja, dann wird er das als Weltmeisterschaftsführender tun, als der dominierende Mann seiner Klasse, als der Schützling des größten Rennfahrers seiner Zeit. Ob er am Ende der Erbe von Marc Márquez sein wird, das wissen wir nicht. Aber eines wissen wir sicher. Der Junge, der am Sachsenring weinte, der ist jetzt erwachsen geworden und die Welt schaut zu. Das war's für heute. Bleibt mir gewogen, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt. Musik.